Einmal gucken, ob es einen Ausschlag gibt. Sieht aber gut aus. Dann sage ich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Jakob-Kaiser-Haus. Und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du?
Ja, mein Name ist Erich Jönsdorfer und ich komme aus Bayern. Bin seit 2013 im Deutschen Bundestag und darf seitdem im Gesundheitsausschuss hier mitarbeiten. Bin pflegepolitischer Sprecher der CSU und ja, zuständig auch für seltene Erkrankungen, Kinder- und Jugendmedizin. All diese Themen darf ich hier beackern und ich tue das sehr gerne und auch leidenschaftlich.
Prima. Dann würde ich einmal da anfangen, wo du aufgewachsen bist. Wie bist du aufgewachsen? Wie lief deine Schulzeit und wie ging es danach für dich weiter?
Also ich bin am 27. Mai 1970 geboren in Freising und habe auch immer in Freising gelebt, also was Kindheit und Jugend betrifft. Ich bin in den Kindergarten gegangen, in einem Kinderheim St. Clara. Da war also eine Gruppe, wo Schwestern, Ordensschwestern noch unterrichtet haben und war durchaus auch prägend. Meine Mutter war Bedienung, also Kellnerin, und mein Vater war Metzger. Großeltern beiderseits aus Landwirtschaft, der Vater, der war noch Maurermeister, und meine andere Seite, sprich also vom Vater, der war Bergmann, und beide hatten eine kleine Landwirtschaft im Hopfenanbau. Und ja, bei uns sagt man in der Region Glorheisler, das bedeutet so viel wie Nebenerwerbslandwirt, also ganz kleine Verhältnisse natürlich, also nicht irgendwelche Riesendinger, sondern diese Landwirtschaft beschränkte sich auf eine Kuh und auf einen Ochsen, plus dieses ganze Kleingetier von Hühner, Gänse, Enten, Puten, was man halt zum Eigenverzehr, natürlich Schweine, gebraucht hat. Und natürlich hat ein bisschen Grund dabei, wo man zum einen das Futtermittel angebaut hat für die Tiere, aber natürlich auch selber Kartoffel und Weizen und solche Dinge. Von daher hat uns in diese Richtung überhaupt nichts gefehlt. Und es war eine sehr behütete Jugendzeit. Meine Tante hatte eine Gastwirtschaft und da durfte ich dann nach der Schule hier immer zum Mittagessen auch hin, weil meine Mutter halt in der Gaststätte bediente. Es war gleichzeitig auch mein Patenonkel, mein Taufpate, der diese Wirtschaft betrieb, und habe also die ersten 4 Jahre Grundschule am Sternplatz in Neustift verbracht und durfte dann auf die Knabenhauptschule, die ist in der Stadtmitte, zentral in der Innenstadt, und habe da also hier 5. und 6. absolviert. Und dann war die Frage des Übertritts, da durfte ich dann auf die staatliche Wirtschaftsschule in Freising, habe dort auch die mittlere Reife gemacht und wollte eigentlich Goldschmied werden, aber da meine Augen nicht so optimal sind, war das dann nicht möglich, und ich habe dann Bürokaufmann gelernt bei der Firma Tengelmann und Kaiser in München, München-Leim. Und nach dieser Lehrzeit wurde ich auch übernommen und war dann hier im Bereich der Aktionsware und Sonderaktionen und Neueröffnungen tätig und habe dann einen Wechsel vollzogen, ging zur Firma Mühlbauer, wo also der grüne Punkt und der gelbe Sack eingeführt worden ist im Landkreis. Außerdem haben sie Brennstoffe gehabt, Heizöl, Kohlen, Brikett, all diese Dinge wurden hier noch in kleinen Einheiten verkauft und habe hier die Turmplanung gemacht, und das war natürlich auch Neuland in der Umweltpolitik. Und dann im Endeffekt durch einen Zufall zur AK gekommen, durch einen Hinweis, und war dann bei der AK 20 Jahre, war dort Außendienstmitarbeiter, habe jedes Jahr so zwischen 600 und 800 persönliche Kontakte in Familien, in Firmen, vor allem aber auch an Schulen und dergleichen gehabt, wo also auch das Thema Prävention und Aufklärung sowie auch Bewerbungsmanagement, all diese Dinge auch ein Thema waren, natürlich auch das Thema Krankenversichern. Und habe also hier sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, auch die Sorgen, natürlich auch die Nöte. Man hat ja hier im Endeffekt Schweigepflicht auch wie ein Arzt gehabt. Und da hat man vom System und auch von den Schwächen des Systems natürlich schon einiges auch mitbekommen, das mir durchaus dann den Start hier in meiner politischen Laufbahn im Deutschen Bundestag durchaus geholfen hat. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, dass es ein absoluter Glücksfall war, dass ich in diesem Ressort auch bleiben durfte. Ja? Dass ich also hier nicht irgendwie wechseln musste von den ganzen Thematiken her. Nur es ist natürlich viel, viel breiter geworden, dieses Spektrum. Man hat mehrere Sichtweisen auch und hat sich das dann auch erarbeitet. Und ich kann nur sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine berufliche Tätigkeit gemacht, die mich mehr ausfüllt, die ich lieber mache, wie das, was ich aktuell gerade tue.
Das ist doch sehr schön. Und du hast gesagt, durch einen Zufall bist du bei der AOK gelandet. Magst du davon mal erzählen?
Ja, also ich wollte eigentlich von der AOK eine neue Bandenwerbung. Ich war damals Vorsitzender von der Fußballabteilung und zweiter Vorstand vom SV Föttingen-Weihen Stephan. Und wir haben also hier die Bandenwerbung neu gestaltet und ich war dann bei der AOK und habe dort gefragt, ob sie Bandenwerbung machen könnten. Und er hat gesagt, er meldet sich da direkt und hat sich dann gemeldet und hat dann also gesagt, also Bandenwerbung macht er keine, aber was ich denn beruflich mache. Und ich habe vorher schon durch eine Kollegin bei der Firma Mühlbauer, von der Frau Hartmann erfahren, dass hier jemand gesucht wird. Und diese Stelle bei Mühlbauer war befristet. Und so bin ich dann da zusammengekommen und bin dann 20 Jahre geblieben und habe es nicht bereut.
Cool. Die AOK ist auch meine Krankenkasse. Was ich aber nicht weiß, ist, wofür steht die Abkürzung eigentlich?
Das ist eine Abkürzung aus früheren Tagen, Allgemeine Ortskrankenkasse. So war der ursprüngliche Name und da hat es ja diese Aufteilung gegeben, dass jede Region, deshalb auch allgemeine Orts-, also Vorortkrankenkasse, dass das differenziert war und dann hat man aus diesen 37 AOKen, hat man dann föderalistisch das Ganze gelöst und es gibt also heute die AOK Bayern und die AOK Bayern hat dann verschiedenste Einteilungen und Zuschnitte bekommen nach Regionen, aber halt nicht mehr 37, sondern ist das komprimiert worden.
Okay, dann können wir ja mal beim Politischen einsteigen. Jetzt bist du CSU-Abgeordneter, richtig?
So ist es.
Seit wann bist du denn CSU-Mitglied und was hat dich motiviert, da einzusteigen?
CSU-Mitglied bin ich seit 9. Dezember 1995. Ich weiß das deshalb so genau, weil ich halt mein 25-jähriges letztes Jahr eben hatte. Und auch hier war das kein geplanter Vorgang oder was, sondern wie gesagt, ich war Fußball-Jugendtrainer, Jugendleiter, Abteilungsleiter, zweiter Vorstand, alles was halt da dazugehört in so einem kleinen Verein und haben halt da zusammengearbeitet und da gab es viele Jugendliche. Vor allem die Jugendarbeit hat mich immer interessiert und die Eltern haben mich angesprochen und gesagt, wir brauchen unbedingt eine Beleuchtung der Straße, die dann im Endeffekt zum Fußballplatz führt. Wir lassen unsere Kinder nicht mehr hier in der Dämmerung fahren, links und rechts überall sind Felder, Maisfelder und das ist zu gefährlich, da braucht man Beleuchtung. Und dann habe ich mich da auf den Weg gemacht und habe versucht, das hinzubekommen. Das ist dann über Umwege auch gelungen. Und da hat mir die CSU damals extrem geholfen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir den vorstellen könnte, weil das vor einer Stadtratswahl war, ob ich mir den vorstellen könnte, hier zu kandidieren. Und dann habe ich gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich erstens keine Ahnung und zweitens auch weniger Interesse gehabt hat, weil ich damals zu dieser Zeit selber noch aktiv Fußball gespielt habe. Und für mich der Sport das Allentscheidende war und das habe ich wirklich sehr leidenschaftlich gemacht und geliebt auch. Und das war halt einfach so. Und dann kam halt der dezente Hinweis, aber zumindest könnten sie doch Mitglied werden. Ich sag, ja klar, gut, mache ich. Bin dort dann Mitglied geworden und wurde dann gefragt, ob ich als einer der Jüngeren hier im Ortsverband mitarbeiten könnte. Und da habe ich dann auch zugesagt, habe aber eigentlich nicht geglaubt, dass ich gewählt werde. Und bin aber dann gewählt worden und war seitdem in der Ortsvorstandschaft und habe dann da in diesem Ortsvorstand mitgearbeitet, wurde dann stellvertretender Ortsvorsitzender. Und der Dr. Hubert Hill, der damalige Leiter der bayerischen Vertretung in Brüssel und dann auch in Berlin, wurde Ortsvorsitzender. Und da der natürlich viel unterwegs war, haben es dann halt die stellvertretenden Vorsitzenden hier auch viel Verantwortung übernehmen müssen. Und da bin ich dann reingewachsen. Und dann wurde mein Freund Dr. Florian Herrmann, den ich da auch kennenlernte.
Der ist jetzt in der Staatskanzlei.
Genau, ist der Chef der Staatskanzlei in Bayern. Der hat aber damals eine Rechtsanwaltskanzlei gerade aufgemacht gehabt. Und wir als junge, frische Kräfte, wo wir miteinander halt einfach befreundet waren und freundschaftlich verbunden waren und sind, das hat sich bis heute nicht geändert. Er ist auch mein Trauzeuge und ich bin der seine. Wir haben halt dann irgendwann einmal kandidiert. Er wurde gefragt, ob er Landrat werden möchte und hat dann als Landrat 2002 kandidiert und für den Kreistag und ich habe kandidiert für den Stadtrat in Freising und wurde auch da gewählt, was mich immer noch ziemlich überrascht, weil ich da nicht so verankert war natürlich wie heute. Und auf einmal war man Stadtrat und er war im Kreistag. Und dann hat das angefangen. Und dann durften wir bei Otto Wiesheu, der damals Verkehrsminister und Wirtschaftsminister war, durften wir im Kreisvorstand mitarbeiten und haben dann da schon auch das Einmaleins gelernt, was landes- und bundespolitisch hier läuft. Und der hat uns da, ob bewusst oder unbewusst, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er uns hier schon sehr geprägt. Und das war einfach toll. Und wir haben, und ich blicke bis heute hier wirklich zu ihm auf, weil er eine prägende politische Figur meines Lebens ist, wo ich ihm sehr, sehr dankbar bin. Und wir sind immer noch freundschaftlich auch verbunden und haben auch regelmäßig Kontakt. Ich kann nur sagen, ganz ein toller Mann. Und auch der Hubert Hill, der ja die bayerische Vertretung in Berlin hier gebaut hat, dann auch und umgebaut hat und hier natürlich für uns immer jemand auch war, der uns die Einblicke gab in diese Welt hier in Berlin, wo wir auch die ersten Male mitfahren durften und Abgeordnetenfahrten und irgendwelche Treffen. Und das war höchst spannend natürlich für einen jungen Menschen wie mich, der hier das Ganze aufgesaugt hat wie ein vertrockneter Schwamm. Und das war toll. Das war wirklich toll, diese Zeit. Und man bekam dann auch Verantwortung in der Stadtratsfraktion. Ich war zuerst im Planungsausschuss und im Kulturausschuss, wurde dann später Referent für den Bau einer neuen Eishalle und für die Umgestaltung des Freisinger Volksfestes und für die Dulden und auch diese Kulturfestivals und so, das ist uferlos. Das ist da auf unserer Idee dann entstanden. Und das waren tolle Themen einfach, dann auch der Neubau vom Hallenbad und so. Das war schön, das war sehr schön. Und das habe ich gerne gemacht und habe dann 2008 das erste Mal für den Kreistag kandidiert. Und der Florian hat dann die Nachfolge von Otto Wiesel im Landtag angetreten und hat für den Landtag kandidiert, wurde da auch gewählt und Otto Wiesel war ja unter der Legislatur ausgeschieden und ging dann als Vorstand zur Bahn und Florian Herrmann übernahm dann den Vorsitz im Kreisverband und ich wurde dann Ortsvorsitzender und habe dann hier als erster Vorsitzender eine relativ schwierige Zeit erlebt. Eine Spaltung aufgrund einer Bürgermeisterkandidatur, wo wir halt zwei Bewerber hatten, die sich duelliert haben und wo halt dann auch die Mitglieder entschieden haben. Zwar sehr knapp, aber auf jeden Fall klare Entscheidung.
War das Parteiintern?
Parteiintern, ja. Okay. Und der Unterlegene hat dann dieses Ergebnis nicht akzeptiert, obwohl er es vorher angekündigt hatte, hat dann eine eigene Gruppierung gegründet und dann hat es uns in der Fraktion zerlegt und das war natürlich sehr, sehr lehrreich, das Ganze.
Ja.
Wir haben dann auch wie in den Jahrzehnten zuvor auch die Oberbürgermeisterwahl verloren. Freising hat noch nie einen CSU-Oberbürgermeister gehabt. Und wir haben da auch im Stadtrat italienische Verhältnisse, gell, was eher unüblich für Bayern ist. Und ja, ist halt so, wie es ist. Und wir haben da ursprünglich mit 17 Stadträten von 40 agiert, dann 11. Und nach der Spaltung waren wir kurze Zeit nur noch zu dritt.
Oh,
und das war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis, das auch Spuren und Narben hinterlassen hat. Aber es muss wie immer im Leben, es muss weitergehen. Und dann kam natürlich die Kommunalwahl. Ich habe dann angekündigt, dass ich mich da zurückziehe, weil ich eben für den Bundestag kandidieren möchte. Und durfte dann 2013 auch das erste Mal kandidieren. 2014 habe ich dann mit der Stadtratsarbeit aufgehört, war da Fraktionschef. Wir waren dann auch da schon wieder 6 Leute. Und bin seitdem natürlich immer kommunal verwurzelt und verbunden auch. Aber bin im Kreistag noch dabei, war dann in der letzten Periode auch im Aufsichtsrat des Klinikums in Freising, habe das aber jetzt bei der Kommunalwahl nach einer Periode abgegeben, weil es einfach zu viel ist zu meiner Abgeordnetentätigkeit und ich mich voll und ganz auf mein Bundestagsmandat konzentrieren möchte.
Das klingt doch gut. Ich kenne das auch, dass man irgendwie alles auf einmal machen möchte. Und dann
ich halte davon nichts.
Also
ich bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickt. Ich glaube, und ich habe das ja selber danach erfahren dürfen, dass wenn Personen zu viele Ämter parteipolitisch oder auch in Mandatierung vertreten, irgendwas bleibt dann zurück. Und von daher, glaube ich, hat ja die CSU als Volkspartei, auch wenn wir gerade eine Krise natürlich durch die ganzen Maskengeschichten da erleben, kann ich nur sagen, wir haben ja viele junge und gute Leute und mehrere Schultern, da wo einem nicht Angst und Bange werden muss, wo man sagt, ja, lassen wir es doch auch hin. Gell? Also es geht ja nicht, dass man immer, sage ich jetzt einmal, Wasser predigt und Wein säuft, das geht nicht. Da muss man die jungen Leute auch ranlassen. Und das habe ich damals getan und ich habe es gern getan. Und ich denke, die sind schon gut aufgestellt.
Was sagst du denn überhaupt zu dieser ganzen Maskensache gerade? Also was glaubst du, wie das so passieren konnte?
Also im Endeffekt ist es ja so, dass es das ganze Politische, ob in Berlin oder auch in den Ländern und auch kommunal, im Endeffekt in einer solchen Situation, in einer Pandemie, aber auch wenn keine Pandemie wäre, das erschüttert das ganze Gefüge. Und wirft natürlich Fragen auf und ist natürlich auch notwendig, dass man hier Korrekturen vornimmt. Bin froh, dass Markus Söder das so erkannt hat und dass man hier mit klarer Kante das ändern will. Gerade was dieses Lobbyregister und dergleichen betrifft. Und ich hoffe, dass halt jetzt Parteien wie die Grünen und die Linken sich auch von gewissen Positionen verabschieden, weil es ist ja nicht so, dass wir das Ganze immer nur behindert haben, weil wir das nicht wollten. Sondern diese Ausprägung, die es gegeben hat, dass wenn jemand im Deutschen Bundestag gewählt wird und der von mir als Landwirt ist, dass der dann seinen Viehbestand und alles, was dazugehört, ist natürlich klar, dass das vielleicht dann Frauen und Kinder halt machen, wenn er ausfällt. Aber es kann nicht sein, dass wir dann Höfe verkaufen müssen oder Grundstücke abgeben müssen oder dass eingesessene Unternehmen, Familienbetriebe aufgegeben werden müssen, nur weil der Vater oder Mutter dann im Deutschen Bundestag ein Mandat erfüllen. Also wo sind wir denn überhaupt? Also so geht das nicht. Und ich glaube, dass man hier aufeinander zugehen muss. Und ich bin dafür, dass vom ersten Cent weg diese Dinge transparent öffentlich angezeigt werden, dass man das auch komplett einsehen kann. Und wer mit Steuergeld im Endeffekt bezahlt wird, muss sich hier auch so verhalten, dass man das sieht. Und ich glaube auch, dass es schwierig ist, wenn man als Lobbyist in irgendeiner Form arbeitet. Es kann nicht sein, dass ich irgendeinem Verband vorstehe, bezahlt vorstehe, gell, das möchte ich unterstreichen, und dann im Endeffekt im gleichen Ausschuss oder was bin. Ja. Also das kann es nicht sein. Ich kann nicht gleichzeitig im Aufsichtsrat von mir sitzen vom Verband der privaten Krankenversicherer und gleichzeitig im Gesundheitsausschuss. Das geht nicht. Ja. Das hat einen Geschmack und das darf auch nicht sein. Und von daher, glaube ich, ist der Zeitpunkt jetzt gekommen, aber wir müssen auch in der kommunalen Ebene Dinge diskutieren. Es ist natürlich so, dass wir die Landräte haben, die ein sehr großes Verantwortungsportfolio haben, aber ich weiß halt nicht, ob es notwendig ist, dass man hier mit Dienstwagen und Fahrer auf so kleinen Strecken wie in einem Landkreis unterwegs sein muss. Vielleicht ist es auch notwendig. Ich möchte es gar nicht bewerten, ich möchte nur darüber mal diskutieren. Und als Bundestagsabgeordneter geht es in eine Richtung, wo du einen Wahlkreis hast mit im dreistelligen Bereich der Kilometer und wo es Privatvergnügen ist, wo du dein Auto brauchst, wo du die ganzen Sachen selber stellen musst. Ne? Ich möchte mich nicht beschweren, auch nicht über Gehalt oder sonst irgendwas. Wir sind angemessen bezahlt. Aber ich möchte schon auch unterstreichen, dass ich nicht am Monatsende rot werde, wenn ich meine Diät überwiesen bekomme. Ich bringe auch eine Gegenleistung und von daher mal ganz normal bleiben. Ich glaube, man verdient ordentlich und angemessen, aber es ist jetzt nicht so, dass man hier so in eine Richtung unterwegs ist, wo man sagt, ah, alle sind überbezahlt und alle sind korrupt und alles. Aufhören mit dieser ganzen ich sage jetzt einmal Verzerrung der Situation. Und wenn ich das auch höre, dass es anscheinend nicht gewünscht ist oder dass wir darüber diskutieren, dass Bundestagsabgeordnete Betriebsbesuche machen, sich informieren und dann natürlich auch neue Produkte oder Arbeitsabläufe oder was auch immer gezeigt bekommen. Und wenn ich das dann nicht weiter an die entscheidenden Stellen geben darf, in den Ministerien, dass man hier die Situation für Land und Leute verbessert, dann ist das etwas, wo ich sage, das ist völlig falsch. Und das ist auch nicht Korruption. Korruption ist, wenn ich neben dem Mandat hier die Hand aufhalte. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn ich irgendwie für Beratung oder sonst irgendwas oder Vermittlung irgendwelche Provisionen, Gelder, Spenden oder sonst was einstecke, das ist nicht in Ordnung und das ist der springende Punkt. Nicht aber die Aufgabe, dass Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten und somit Land und Leute Verbesserungen beibringen.
Also bist du grundsätzlich auch für mehr Transparenz, habe ich das richtig verstanden?
Ich bin immer für Transparenz, ja. Ich habe das Ganze auch immer offengelegt. Von daher, es gibt nichts, was man nicht wissen darf, wobei natürlich jeder Abgeordnete schon auch eine Privatsphäre haben sollte, gerade was im familiären Bereich und dergleichen läuft. Das sind alles Dinge, da mag ich mich auch nicht rechtfertigen. Das ist meine Privatsache und auch, wo ich in Urlaub und wann, wie, wo, was, wer. Also alles hat auch eine Grenze.
Ja.
Aber wenn es um Geld geht, dann hat das Volk auch das Recht, wenn sie hier Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete oder auch Kommunalpolitiker bezahlt, dass man auch weiß, wie viel, dass man auch weiß, wo der noch zufällig sonst irgendwie arbeitet oder was. Das ist alles in Ordnung und das darf auch jeder wissen.
Ja. Es ist ja grundsätzlich auch für das deutsche Problem, sage ich mal, dass man sich nicht traut oder dass es irgendwie gesellschaftlich verpönt ist, über Geld zu reden. In den USA spricht man ja zum Beispiel offener über sein Gehalt und so weiter. Fändest du das sinnvoll, wenn man auch hier grundsätzlich im gesellschaftlichen Umgang offener mit der Thematik wäre? Oder ist es vor allem, was Politiker angeht, wichtig?
Also ich denke, dass es überall Grenzen auch gibt. Und ich möchte nicht ein amerikanisches System hier von der politischen Seite her vergleichen oder das austauschen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube einfach, dass wir hier klare Regeln brauchen und an diese Regeln muss sich jeder, der sich für ein Mandat bewirbt, muss sich daran halten. Dann weiß ja jeder, auf was er sich einlässt. Und ich glaube, dass es möglich sein muss, hier so transparent wie möglich zu sein, dass jeder weiß, was sein Abgeordneter oder Abgeordnete, was die machen. Dieses Recht hat jeder Bürger. Da kann man auch einsehen und da kann man dann auch diskutieren oder angefragt werden. Aber ich muss schon noch mal sagen, dass es per se natürlich kein Malus sein darf, wenn jemand von mir aus Grundstücke oder was hat. Ich werde es nie vergessen, der Kollege Lerchenfeld, der ist leider schon verstorben, kam aus Regensburg und hatte enormen Grundbesitz von Lerchenfeld, muss ich dazu sagen. Ja. Und der Kollege war immer ganz oben bei den Nebeneinkünften. Mhm. Und da ist natürlich immer gesagt worden, ah, da schau hin und krieg deinen Hals nicht voll und alles. Das waren Grundstücke, Wälder, Felder, Ländereien, die hat er geerbt und die hat er verwaltet und da hat er natürlich auch einen Erlös bekommen. Ja. Und der hat selber weder Landwirtschaft noch sonst irgendwas gemacht, sondern war halt hier im Deutschen Bundestag, vorher im Bayerischen Landtag. Und das ist nicht verwerflich. Mhm. Und deshalb muss die Hysterie von Seiten der Opposition hier raus. Und es ist auch kein Unding oder irgendwas Böses, wenn man hier diese Einnahmen oder Miteinnahmen oder so irgendwas hat. Ich habe auch mein Elternhaus, dass mein Mutter jetzt im Januar verstorben ist, ja, das werde ich sicher auch vermieten und habe auch schon vermietet. Ja, was soll ich denn tun? Soll ich das jetzt verkaufen, weil ich Bundestagsabgeordneter bin? Oder soll ich es umsonst irgendjemand geben, dass der da einziehen kann? Also hier schon einmal die Kirche beim Dorf lassen und alles ein bisschen normal machen. Trotzdem kann man das anzeigen, kann man das auch sagen. Und da fürchte ich mich auch nicht. Und wenn das so kommt, glaube ich, hätte es eine bereinigende Wirkung.
Okay, letzte Frage zu dem Aspekt, diese Ehrenerklärung, war das nur in der CDU oder war das CDU-CSU-Fraktion?
Bei beiden.
Okay, und haben die jetzt alle unterschrieben oder wie sieht das aus?
Meines Wissens ja.
Okay, und glaubst du, dass das richtig was bringt oder ist das einfach mehr so ein symbolischer Akt?
Also ich frage mich natürlich schon, wenn ich als Abgeordneter gebeten werde, so eine Erklärung zu unterschreiben, dann wird ja hier schon ein Verdacht, dass das vielleicht nicht so wäre geschehen. Mhm. Das stört mich persönlich, aber ich stehe da hinter der Fraktionsspitze. Wenn Sie meinen, dass das der richtige Weg ist, dann habe ich das natürlich getan, habe das unterschrieben und kann das mit gutem Gewissen hier so auch belassen.
Okay. Wie groß ist denn eigentlich die CSU hier im Bundestag?
Also wir sind die kleinste Einheit hier im Deutschen Bundestag. Und natürlich durch den Wegfall, was wir jetzt halt haben, von den Tobi Zech und von Georg Nüßlein, sind natürlich zwei Kollegen hier ausgeschieden aus der Landesgruppe, die im Endeffekt natürlich schon auch tragende Säulen waren, gerade als stellvertretender Fraktionsvorsitzender, also als Vize-Vorsitzender war der Georg Nüßlein auch in meinem Ressort natürlich tätig. Und das ist halt schon eine Aufgabe, wo ich sage, pah, da hat man natürlich auch Verantwortung. Mhm. Ne? Und da übernimmt man natürlich auch Punkte, die wichtig sind. Und wenn man so eine kleine Landesgruppe ist, wie das bei uns der Fall ist, dann ja, kann ich nur sagen, ist das halt umso schwieriger, wenn man hier dann, sage ich jetzt, hat sich da pulverisiert und halt dann auch auflöst oder wenn man halt solche Leute dann verliert. Mhm. Und ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele das aktuell sind, aber auf jeden Fall gut 40, ich denke 46 Kolleginnen und Kollegen haben wir hier. Mhm. Und die werden natürlich nachbesetzt für den Tobi Zech. Und glaube ich, ist auch schon entschieden, wer da der Nachrücker ist, Georg Nüßlein. Ist nicht mehr in der Fraktion, aber ist als Abgeordneter noch vor Ort. Und ja, wir müssen jetzt damit leben, das ist so. Mhm. Und das werden wir auch hinbekommen. Und ich bin mir sicher, dass wir durch diese ganze Diskussion gestärkter aus der Situation herauskommen, auch wenn es natürlich vielleicht, und ich hoffe, dass die Bürgerinnen und Bürger hier auch differenzieren, dass man diejenigen, die sich hier falsch verhalten haben, sind nicht mehr Teil dieser Partei und Teil dieser Fraktion. Und von daher können diejenigen, die sauber und ordentlich gearbeitet haben, hier nichts dafür. Mhm. Es wäre fatal, wenn wir für das Missverhalten einiger Kollegen abgestraft werden bei der nächsten Bundestagswahl, wobei die Möglichkeit natürlich besteht.
Ja. Okay. Magst du vielleicht mal erzählen, wie so eine Woche bei dir in Berlin aussieht und wie eine Woche im Wahlkreis aussieht?
Also das ist natürlich immer unterschiedlich auch, aber ein paar Fixtermine gibt es. Mhm. Wir haben natürlich auch Veränderungen jetzt durch Corona.
Ja.
Und eine Corona-Sitzungswoche beginnt ja erst mit der Präsenz am Mittwoch. Mhm. Und es ist aber normal so, dass wir am Montag hier Landesgruppe haben und ich nütze ja den Montagvormittag auch immer, dass ich da schon anreise und dass ich hier dann alle Dinge, die im Büro vor Ort besprochen werden müssen, mit meinem Büroleiter, meinem wissenschaftlichen Mitarbeiter, dass ich die dann am Montag bespreche, dass wir das alles in Ruhe vorbereiten die Woche. Und dann ist abends Landesgruppensitzung. Am Dienstag früh sind dann schon die ersten parlamentarischen Frühstücke. Das gibt's jetzt auch nicht durch Corona. Und dann geht's weiter mit der AG, sprich mit der Arbeitsgruppe Gesundheit, wo sich alle Unions-Gesundheitspolitiker, Fachpolitiker treffen, wo man die Woche vorbespricht, die Themen durchgeht. Und das dauert ungefähr bis Mittag. Nachmittag ist es so, dass man dann Telefonate erledigt und um 15 Uhr ist in der Regel Fraktionssitzung. Nach der Fraktionssitzung gibt es halt Abendtermine. Ich habe da immer so von der Systematik her 18 Uhr, 19.30 Uhr, 21 Uhr. Mhm. Sodass man drei Abendtermine hat. Und dann geht es halt einfach ins Hotel. Ich habe hier keine Wohnung. Ich bin da nicht so gut in Hausarbeit und dergleichen. Ich mache das auch nicht. Ich gebe es ehrlich zu. Also, dass ich dann zusätzlich da noch hier die Wohnung zu versorgen hätte. Und von daher bin ich im Hotel. Und bin da seit vielen Jahren jetzt schon im Titanic und fühle mich da sehr wohl auch. Und ja, Mittwoch geht es dann weiter wieder mit parlamentarischen Veranstaltungen in der Früh, wo man sich natürlich auch Informationen holt. Es wird natürlich da immer gesagt, ist schon klar, gell, hier Lobbyismus pur. Ich kann nur sagen, die Verbände, die Organisationen, die Firmen, die sich hier rühren, vertreten natürlich ihre Position und ihre Funktion. Mhm. Und das ist zur Befruchtung meiner Arbeit auch notwendig und gut.
Ja.
Und ich kann mir die Tasse Kaffee da schon selber auch leisten. Also die braucht man keiner bezahlen. Mhm. Und auch das Frühstück kann ich mir selber leisten und habe ich auch im Hotel dabei. Und trotzdem geht man hin, teilweise zwei sogar am Morgen, wo man sich informiert. Das ist wichtig und das tut auch die Blickwinkel auf verschiedene Themen nochmal ändern. Und ich kann das nur jedem empfehlen, das zu tun. Dann ist der Ausschuss am Mittwoch und da kommen dann alle Gesundheitspolitiker sämtlicher Fraktionen im Deutschen Bundestag zusammen. Und da spricht man halt die Dinge durch, entscheidet hier auch, was ins Plenum kommt und was nicht. Und dann sind am Mittwoch meistens am Nachmittag noch Anhörungen oder einfach das ganz normale parlamentarische Geschehen, das Lesen vieler Vorschläge, Änderungen, alles was dazugehört, natürlich auch die Arbeit in den Fachausschüssen und auch der Bereich, für den man halt zuständig ist. Mhm. Und das ist sehr intensiv. Abends gibt es wieder Veranstaltungen, Donnerstag in der Früh wieder parlamentarisches Frühstück. Und dann ab 9 Uhr geht die Plenumsarbeit los. Da ist man am Anfang immer dabei. Und wenn halt dann andere Themen aufgerufen werden, verlässt man auch das Plenum wieder, bis es in seinem Fachausschuss wieder kommt oder geht oder wenn Mehrheiten gefährdet sind oder wie auch immer. Also das ist auch der Grund, warum der Plenarsaal nicht oft ganz gefüllt ist. Man hört sich also nicht alle Themen an und das braucht es auch nicht. Für das hat man ja Fachpolitiker und kommt ja dann zu seinen Themen wieder ins Plenum zurück. Das ist ein abendfüllendes Programm. Man versucht zwar trotzdem, je nach Tagesordnung, dann halt abends noch Termine zu machen und ist aber immer sprungbereit, wenn es halt eine namentliche Abstimmung oder Handelssprung oder irgend sowas gibt. Und dann ist der Freitag. Freitag ebenfalls parlamentarische Frührunden. Dann um 9 Uhr wieder Plenum und dann dauert es halt ungefähr so bis 14, 15, 16, 17 Uhr, bis man dann hier auch aus dem Plenum rauskommt. Wir haben das Ganze ein bisschen aufgeteilt, dass nicht jeder bis zum Schluss da sein muss. Und da gibt es so Dreierblöcke, Und die erfüllt man dann, das machen alle Parteien so, oder zumindest die meisten. Und dann geht es wieder zurück in den Wahlkreis. Und ich habe ja 3 Landkreise zu betreuen. Den Landkreis Freising, den Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm und den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Da habe ich einen Teil, der also den Schrobenhausener, ehemaligen Schrobenhausener Landkreis betrifft. Und dann ist meistens abends am Freitag noch eine Abendveranstaltung. Und wenn keine ist, dann ist mir jetzt auch nicht so traurig, weil ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, mein Sohn ist 9, meine Tochter ist 17. Und da ist es halt auch einfach schön, wenn man dann irgendwann halt abends heimkommt. Mhm. Leider hat sich durch die Situation Tegel die Anbindung deutlich verschlechtert. Mhm. Und von daher muss man halt den Spagat irgendwie hinbekommen, dass man halt heimkommt. Mhm. Ich fliege da, weil natürlich der Flughafen Franz Josef Strauß in meinem Wahlkreis auch liegt. Mhm. Und die Zugverbindung halt gute 5-6 Stunden in Anspruch nimmt, was halt das Fliegen deutlich günstiger ist, was die Geschwindigkeit betrifft. Und dann ist ja noch mehr Wegstrecke auch. Ich wohne jetzt mittlerweile nicht mehr in Freising, sondern im kleinsten Ort meines Landkreises Freising. Das ist Gammelsdorf, nennt sich diese Ortschaft. 1400 Einwohner. Und da darf ich leben in einem ehemaligen, Hof ist zu viel gesagt, aber halt ein Anwesen, das meinem Großvater gehört hat, und da haben wir ein bisschen umgebaut und da fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Großer Garten dabei und meine Kinder haben natürlich auch Hasen und einen Hund haben wir, und von daher ist es immer wieder schön, auch nach Hause zu kommen.
Ach schön, ja, das glaube ich.
Genau, so läuft also eine Sitzungswoche. Samstag wird dann in der Früh Post gemacht. Zuerst natürlich gemeinsam gefrühstückt. Nachmittag kann es sein, dass es schon wieder Termine gibt. Wobei der Samstag eher der entspanntere Tag ist. Sonntag ist klar, halt dann Kirchgang oder halt Frühschoppen. Ich wohne direkt neben der Kirche. Und da liegt es alles auf der Hand. Meine Tochter ist Ministrantin. Mein Sohn, durch Corona die Verschiebung auch, empfängt heuer die Heilige Kommunion. Mhm. Und ja, da ist man natürlich auch mit dabei. Und am Nachmittag ist natürlich klar, dass man entweder halt ein bisschen Kaffee trinkt und eine Röhre gibt oder halt Schwiegerleute besucht. Ich hatte auch die letzten Jahre 3 Pflegefälle, von daher waren wir vor allem aber meine Frau auch sehr eingespannt. Mhm. Mein Vater ist 2016 dann verstorben, meine Tante mit 95 ist 2017 verstorben. Und meine Mutter, wie gesagt, ist 2021 an Corona. Und von daher prägt es natürlich schon auch das Familienleben. Ja. Und ich bin der einzige Sohn gewesen und war dann natürlich in der Verantwortung. Meine Schwiegerleute leben noch. Meine Frau kommt aus dem Landkreis Erding. Und die hatten eine Zimmerei, die der Schwager übernommen hatte. Der ist 2020 verstorben mit nur 44 Jahren, und da ging jetzt die Abwicklung halt des Betriebs und so, das haben meine Schwiegerleute gemacht. Und ja, das sind alles Situationen, die sind nicht so schön, aber das gehört zum Leben dazu. Ich möchte auch nicht jammern. Das ist, wie es ist, und als gläubiger Christ akzeptiert man das auch, weil wir ja alle wissen, dass einem der Herrgott nur das aufträgt, was man auch bewältigen kann. Und so ist das, und so leben wir. Und das Leben ist schön, das Leben ist super, und wir leben sehr gerne.
Ja, das sind doch schöne Worte. Ich frage meine Gäste auch immer, wie sie die Folge nennen möchten. Hast du eine Idee, wie wir unser Gespräch betiteln können?
Nein. Just a for life.
Ja, das wäre doch was. Okay, hast du denn sonst noch etwas auf dem Herzen, was du loswerden möchtest?
Ja, also ich möchte natürlich zu Pandemiezeiten hier schon einfach aus einem anderen Blickwinkel das Ganze nochmal betrachten. Auf der einen Seite natürlich Gesundheitspolitiker, der die Fakten kennt, der weiß, wie und was hier gerade auch abläuft. Und natürlich aber auch muss ich ganz klar sagen, wenn man betroffen ist und Corona selbst hat, dann verändert das nochmal. Das verändert auch die Sichtweisen. Leider wird man auch härter in der Ansage, wenn einem dann halt jemand sagt, ja, also nur eine leichte Grippe und das ist ja alles nur irgendwie Bill Gates und tralala. Also ich kann nur sagen, Corona ist kein Spaß. Und meine Mutter, meine Frau, ich und meine zwei Kinder, wir haben Corona gehabt. Meine Mutter ist im Januar dran verstorben. Ich musste im Januar dann ins Krankenhaus. Ich habe mir da einen leichten Lungenschaden davongetragen. Ich habe einen völlig durchgeknallten Diabetes und Blutdruck, wo ich dann auf der Rehabilitation in Passau das in einem wirklich mehrwöchigen Kampf wieder versucht habe, zumindest zu stabilisieren und so auszurichten, dass es mit Medikamenten und leider auch mit Spritzen und dergleichen wieder einigermaßen in Einklang gekommen ist. Ich hatte ungefähr 20% meiner Kraft und ich bin in den unmöglichsten Situationen eingeschlafen. Ohne Vorankündigung. Und es ist schon nochmal ein Unterschied, ob man das Ganze einfach beschreibt oder ob man es erlebt hat. Ja. Und ich habe das erlebt und ich habe auch erlebt, dass wir alle unterschiedliche Symptome hatten. Meine Frau ist heute noch geprägt von Müdigkeit, von Erschöpftheit, von einfach Abgeschlagenheit und dass der ganze Körper auch noch schmerzt. Meine Tochter hatte extremes Fieber und Kopfschmerzen. Das wird deutlich besser jetzt. Und mein Sohn war am Anfang wirklich nur leichte Grippe. Aber hat sich dann geändert, auch durch starke Halsschmerzen, die lange blieben. Und auch die Psyche von Kindern wird natürlich hier schon auch in Mitleidenschaft gezogen. Und von daher sehe ich viele Dinge heute anders und ich merke auch wenn ich jetzt wieder im Betrieb bin und wieder richtig anfange, ich habe nie ganz aufgehört, gell, aber habe halt das angepasst, mein Arbeiten, wie es mir halt gerade gegangen ist. Und ich glaube halt, dass es notwendig ist, dass wir ein System auch aufrufen und entwickeln für diejenigen, die gesund geschrieben sind, aber nicht gesund sind. Diese Langzeitfolgen, gerade auch mit ME/CFS, mit diesem Erschöpfungssyndrom, Fatigue, was natürlich auch viel mit den Menschen macht. Wir haben da Studien und wir wissen, dass bei Kindern und auch bei Erwachsenen Langzeitschäden vorhanden sind. Und ich habe auf mein erstes Video in der Reha, wo ich mich abgemeldet habe und gesagt habe, so, ich bin jetzt auf Reha, da habe ich ganz viel Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, Elsdorfer, du musst aktiv werden. Wir haben teilweise nicht mal Hausärzte, die uns behandeln können. Wir haben die Situation, dass wir gesundgeschrieben sind und wir gehen auch in die Arbeit, aber wir bringen 60%. Wie lange macht es der Arbeitgeber mit? Dass wir natürlich auch Kinder haben, wo die Eltern sich gemeldet haben. Und das ist eine Erfahrung gewesen, die mich dazu gebracht hat, dass ich hier einen Verein gründen werde im April. Der nennt sich Elias. Und dieser Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, dass also die Entscheider sind Betroffene, ehemalige Patienten und Angehörige. Bei den Kindern natürlich die Eltern auch, die in diesem Gremium sind und die Entscheidungen treffen. Aber wir haben flankierend für diesen Verein auch einen regionalen Beirat und einen nationalen und internationalen Beirat. Und dieser regionale Beirat setzt sich zusammen aus den medizinischen Einheiten der Niedergelassenen, der Apotheken, der Krankenhäuser, des Gesundheitsamtes, natürlich auch aus Kirche, Vereine, Sport, Musik, auch das Thema Trauerbegleitung, wie gehe ich damit um, die Heime, auch das Thema Migration, all diese Dinge, Arbeitgeberverbände auch, muss man regional und individuell auch besprechen. Und die entwickeln für uns dann eine Tagesordnung für den Verein und arbeiten da auch zu, weil es, glaube ich, braucht auch Individualität. Und dann der nationale und internationale Beirat ist besetzt mit Koryphäen aus den verschiedensten Fachbereichen. Ich bin da sehr, sehr froh, dass wir da wirklich auch Leute gefunden haben, die wir dann in den Beirat Berufen. Ich möchte den Namen jetzt noch nicht nennen, weil wir das dann im April separat machen. Mhm. Aber ich merke einen großen Zuspruch und eine wirklich große Unterstützung auch, dass man hier mitmacht. Das ist extrem wichtig, wer sich aus Wissenschaft, aus Ernährung, aus Rehabilitation, natürlich auch aus der Medizin, aus der Forschung, aus der Wirtschaft, aus all diesen Bereichen Unternehmertum zusammensetzt, wo wir Vorschläge machen werden, wo wir auch politisch etwas entwickeln werden. Ich habe da schon zwei Gesetze auch vorab einmal vorbereitet, die wir dann auch inhaltlich diskutieren und flankieren. Und ich denke, das ist notwendig und hier entsteht etwas, das nicht nur für meinen Wahlkreis, sondern auch für Bayern und für Deutschland durchaus das Potenzial hat, gut zu werden.
Okay, Mensch, das klingt doch super. Dann freue ich mich, was da im April auf uns zukommt. Da wird man bestimmt bei dir auf der Website oder so von hören.
Da hast du recht. Das ist also www.ilsdorfer.de. Mhm. Da wird das Ganze kommuniziert und wir werden natürlich auch über die sozialen Medien hier das Ganze publizieren und natürlich auch Print und Fernsehen, alles was da dazugehört. Wenn man sieht, was da entsteht und welche Besetzung wir haben, denke ich, ist das sehr interessant.
Jetzt bin ich richtig gespannt und freue mich dann darauf und würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Gespräch und wie gesagt, ich werde dann weiterhin beobachten, was du dann kundtun wirst. Bin ganz gespannt.
Gerne, du darfst dich auch jederzeit nochmal melden. Mhm. Vielleicht, wenn wir auch mit dem Beirat dann mal in Berlin sind, dass ich dich da gerne auch zu einer solchen Sitzung einladen werde. Wir werden da auch durchaus die Fraktionsvorsitzenden besuchen. Und dann schauen wir doch mal. Vielleicht hast du Zeit, dann können wir wieder darüber sprechen. Und dann wirst du sehen, was aus dieser Idee dann entsteht und entwächst.
Okay, cool. Ich freue mich, dann verbleiben wir so sehr gerne. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und in diesem Sinne, wie immer, over and out.
Danke.